Ja, ich habe mich schon gestern gefreut über viele Gesichter, die ich wiedergesehen habe nach langer Zeit und auch über viele Gesichter, die ich noch gar nicht gesehen habe, die ich kennengelernt habe gestern. Heute sind es einige mehr noch und meine Freude ist noch größer. Wir hoffen, dass wir eine gute Zeit heute Nachmittag miteinander haben. Vielleicht zur Vorgeschichte dessen, was wir gleich sehen. Ich hatte schon ziemlich früh begonnen, als ich beim Bibellesen merkte, dass das, was in der Bibel steht, ich war damals noch in der Fremdenlegion, ganz am Anfang meines Glaubenslebens, dass ich merkte, dass was hier niedergeschrieben ist, sind keine, sagen wir mal, Stories, die irgendwie zum Andenken regen sollen, sondern das sind wahre Begebenheiten. Das erkannte ich dadurch, dass immer stand, in dem und dem Jahr, in dem und dem Monat, an dem und dem Tag, das geschah das oder passierte dies. Und das zeigte mir, dass es um wirkliche historische Fakten geht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich würde gerne so einen zusammenhängenden Überblick haben über die Daten, die da stehen, wann das alles gewesen ist. Und ich fragte mich, ob es so eine zusammenhängende Chronologie gibt, wo die Bibel selbst von Anfang an bis auf Jesus Christus eine durchgängige Chronologie aufweist, die dann übereinstimmt mit dem, was unsere Historiker und Forscher und Archäologen sagen. Und ich habe angefangen, ich sage euch gleich, ich glaube, ich habe insgesamt 40 Jahre daran gearbeitet. Nicht, weil es so lange gedauert hat, sondern weil es immer wieder dazu kam, dass ich nicht mehr gesehen habe, wo es weitergeht. Irgendwann hat der Herr mir gezeigt, eine Stelle, wo ich gemerkt habe, ah, das ist eine Brücke und da kann ich weitermachen. Und irgendwann habe ich das komplette Gerüst stehen gehabt. Und ich habe das für mich behalten, zum Großteil. Und dann habe ich vor einiger Zeit einen Film gesehen, eine Doku, Exodus, Pattern of Evidence des Exodus, eine CD, die ich sehr empfehlen kann, von einem Engländer, der in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und der immer gemerkt hat, wenn er sich um die Wüstenreise beschäftigt hat, damit diskutiert hat, dass die meisten gesagt haben, das ist nicht wahr, das kann nicht so gewesen sein. Die Unterschiede der Wissenschaftler und dessen, was die Bibel sagt, das ist so ein Unterschied, das ist ein Märchen. Und das wollte er wissen, er ist in eine Glaubenskrise gekommen und hat sich dann aufgemacht in dieser Glaubenskrise und hat viele Leute dazu befragt. Also in dieser Doku, wenn ihr die nicht gesehen habt, schaut euch die an, es lohnt sich wirklich. Da kommen Menschen allen Ranges und allen Denkfabriken zur Sprache, egal ob das Christen sind, egal ob das Moslems sind, Archäologen, Agnostiker, Atheisten. Aber sie bemühen sich alle in ihrem Fach, das beizutragen. Und die haben dann alles erstellt und am Ende dieses Filmes, am Ende dieser Dokumentation hieß es, es gibt eine Differenz von 300 Jahren. Und dann haben sie die Ägyptologen gefragt, kann das sein, dass ihr euch verrechnet habt um 300 Jahre gegenüber dem, was wir kennen aus der Bibel. Und dann haben die gesagt, ja sicher kann das sein, dass wir uns verrechnet haben, aber nicht um 300 Jahre. Und ich habe mir das angesehen mit meinen Zahlen und dann merkte ich, man hat dann versucht, wo kann man die 300 Jahre, wie kann man die 300 Jahre verschieben, dass das übereinander passt. Und ich habe mir meine Zahlen angesehen und habe dann gesehen, man braucht überhaupt nichts verschieben. Wenn man die Zahlen der Bibel nimmt, so wie sie da stehen, nur die Zahlen der Bibel, dann kommt man genau auf dieses Ergebnis. Und das passt auch alles mit den historischen Daten überein. Das Problem war, dass Christen sich immer orientiert haben an die Archäologen, an die Wissenschaft und dann immer die Zahlen hin und her gerückt haben, angepasst haben an das, was sie gerade herausgefunden haben. Und am Ende ist sich das nicht ausgegangen. Wir haben den Auszug aus Ägypten 1200 und noch was am Anfang gehabt. Dann ist man davon abgegangen, dann ist man das Jahr 1440 vor Christi gekommen. Und heute, nach den neuesten Erkenntnissen, weiß man, wenn man der Bibel folgt, wenn man nur den Zahlen der Bibel folgt, wann genau der Auszug gewesen ist. Aufs Jahr genau, nämlich 1606 vor Christi. Und wenn man das rechnet, hochrechnet bis ins 7. Jahrhundert, ich sag mal so bis vor 700, da hat man viel geflunkert mit den Zahlen. Könige, die erobert haben, haben was dazugefügt, hinweggetan. Aber so um 700 vor Christi haben wir ziemlich zuverlässige Zahlen der Historiker. Und diese Zahlen stimmen absolut überein mit den biblischen Zahlen. Und das ist also die Vorgeschichte. Ich habe mich gefreut, Dankeschön. Ich habe mich gefreut, dass jetzt eine Bibel erschienen ist vor kurzem. Ziemlich schwer, 2,9 Kilo, oder sagen wir rund 2 Kilo, als ich operiert wurde. Ich habe momentan eine digitale Bibel vor meinen Augen, aber ich versuche mich wieder an Schrift zu gewöhnen. Und als ich operiert wurde, vor 2 Wochen, hat man mir gesagt, so was Schweres darfst du nicht tragen. Zu sehr, zu großes Gewicht. Ja, sage ich, also ich bin froh, dass ich nur das tragen muss. Wenn ich das tragen müsste, was da drinnen steht, dann hätte ich noch wirklich Schwierigkeiten. Denn das Wort Last und das Wort Ausspruch ist im Hebräischen dasselbe Wort. Wir finden das in Jesaja 17, in Jesaja 19, in Jesaja 21 immer wieder am Anfang. Ausspruch Gottes. Und in Jeremia, ich glaube in Kapitel 23, Vers 33 steht dann, dass dieses Wort Ausspruch Gottes auch Gewicht, eine Doppelbedeutung hat, auch Gewicht heißt. Und so bin ich froh, dass ich nicht dieses Gewicht tragen musste. Das hat unser Herr getragen und er hat das wunderbar getan. Aber ich bin froh darüber, dass in dieser neuen Bibel, das ist die neue induktive Studienbibel von Preset Ministry, und die haben zum ersten Mal eine Karte veröffentlicht der Wüstenreise, die genau der entspricht, die ich vor 2 oder 3 Jahren im Schoppen gezeigt habe. Und die haben auch die Zahlen hier, die neuesten Zahlen mit reingenommen. Ich habe hier meine Ausarbeitungen in so einem Arbeitsheft festgehalten. Leider muss ich das sehr schnell rausbringen, weil das hier in der Bibel schon darauf hingewiesen wurde. Und ich habe ein paar mitgebracht. Wen das interessiert, der kann sich gerne eins erwerben. Ist allerdings leider noch zu teuer, weil es so eine Vorauflage ist, in Farbdruck, Vierfarbdruck und so weiter. Also wer nicht warten möchte, der kann das sich mitnehmen für 10 Euro. Wer warten kann noch, der wartet. Ich glaube, der CLV wird bald soweit sein, dass er das günstiger druckt. Und dann könnte er auch ein günstigeres Exemplar haben. Die neue induktive Studienbibel mit den neuen Zahlen und mit der neuen Reise. Und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Und es ist noch etwas. Wenn wir von einer neuen Route sprechen, dann deshalb, weil man sich auch Gedanken gemacht hat, ich weiß nicht, ob ihr euch Gedanken gemacht habt, wie denn die Route verlaufen ist, wie das Volk Israel gezogen ist. Ich weiß, wie ich jung war, es war immer mein Wunsch, diese Route mal selber nachzugehen, von Anfang bis zu Ende. Und ich habe viel gesucht und studiert, wo diese Route liegt und wie man das herausfindet. Und ich habe dann aufgegeben. Jeder hat die gleiche Karte in der Bibel, aber keiner kann wirklich sagen, warum, weshalb und wieso. Und jetzt, vor ein paar Jahren, habe ich dann mich nochmal dran gemacht und habe festgestellt, es bringt gar nichts, wenn wir versuchen, die Orte wieder zu suchen. Die Orte gibt es nicht mehr in der Form. Die Orte heißen heute anders, es ist schwierig. Aber ich war ja lange genug Soldat und ich habe mich anders orientiert. Ich habe mich an den topografischen Beschreibungen der Bibel festgehalten. Und anhand dieser topografischen Beschreibung und anderer Details habe ich versucht, die Route nachzuvollziehen. Und auf diese Route möchte ich heute euch mitnehmen und ihr werdet erstaunt sein, was ihr da alles findet und was ihr da alles seht. Zu Beginn nur Israel und Ägypten. Ich habe die Jahreszahlen der Bibel hier festgehalten. Abraham, als er 75 Jahre alt war und in das Land Kanaan kam, das war 2036 vor Christi. Dann habe ich Josef, 30 Jahre alt in Ägypten, 1830 vor Christi ist er nach Ägypten gekommen. Und dann die Familie, Jakob mit Familie, kam 1821 nach Ägypten und blieb bis ins Jahr 1606 in Ägypten. Das können wir sagen, weil es die Bibel sagt. Und jeder, der dieses Arbeitsbuch sich zulegt, der wird sehen, dass ich genau festgehalten habe, wie jeder sich das selber erarbeiten kann. Du kannst also diese Zahlen in der Bibel nachschlagen und wirst auf dieses Ergebnis kommen. Es ist nicht weit hergeholt und es ist sehr interessant. Und so können wir auch sagen, welche Pharaonen, das haben wir lange Zeit nicht sagen können, unter welchem Pharao ist das Volk nach Israel gekommen. Natürlich, wenn wir jetzt wissen, der Josef kam im Jahre 1830 vor Christi, dann können die Ägyptologen sagen, da hat der oder der Pharao gerade regiert. Besser keine Sicherheit. Aber, denn die Pharaonen haben sich oft geändert, wenn man das verfolgt hat, neue Erkenntnisse, hat sich die Jahreszahl wieder verschoben und so weiter. Das alleine gibt uns noch keine Garantie. Aber ein Pharao, ich zeige euch mal, welcher Pharao das war. Pharao Senbosret, der Dritte, hatte 1836 bis 1818 regiert. Und sein Sohn, der Nachfolger, hieß Amenemhet, der Dritte, 1818 bis 1773. Und zu diesem Pharao wissen wir aus historischen Daten, dass er einen Kanal gebaut hat, um die Nahrungsquelle, um die Lebensmittel sicherzustellen. Und er hat diesen Kanal genannt, ich habe es hier aufgeschrieben, Bar Yusuf, Kanal Josefs. Das kann man also überall nachlesen. Dieser Pharao hat einen Kanal gebaut. Der Kanal hieß Kanal Josef. Der heißt bis heute so. Wenn du auf die Karte gehst, dann kannst du diesen Kanal heute noch finden und kannst du dir Bilder ansehen. Und weil dieser Kanal in dieser Zeit zwischen den 7 fetten Jahren und zwischen den 7 Hungersjahren gebaut wurde und hauptsächlich veranlasst durch Josef, können wir also sagen, da können die Ägyptologen mit Sicherheit recht haben, dass es dieser Pharao war. Ich habe dann noch, das ist die 12. Dynastie, etwas später die 15. Dynastie, haben wir die Hyksos-Pharaonen. Ich werde gleich noch dazu kommen, was diese Pharaonen waren, woher die kamen. Aber das ist natürlich sehr interessant, wenn wir uns die ansehen. Die 6, das war eine Zeit, die 15. Dynastie, mit 6 Königen, mit 6 Pharaonen. Und diese 6 Pharaone waren keine Ägypter, sondern es waren Leute aus Kanaan und Umgebung. Nicht zu verwechseln mit dem Volk Israel, aber sie kamen aus dieser Gegend, sie drangen in Ägypten ein. Die Wissenschaftler sind sich nicht ganz sicher, ob die da mit Gewalt eingedrungen sind oder langsam schleichend. Und dann haben sie die Regierung übernommen. Ich zeige das gleich nochmal. Wir haben also hier 215 Jahre von dem Zeitpunkt an, wo Abraham zugesagt wurde, dass er Nachkommen haben würde, die bedrückt würden. Und wir haben nochmal 215 Jahre von dem Augenblick an, wo Jakob mit seiner Familie nach Ägypten gezogen ist, bis zum Auszug 1606. Und das deckt sich genau mit dem, was der Apostel Paulus schreibt in Galater 3, Vers 17, dass nämlich Gott ein Versprechen, das er Abraham gegeben hat, eine Verheißung, die er Abraham gegeben hat, von seiner Nachkommenschaft, nicht 430 Jahre später für ungültig erklärt im Gesetz. Also war das Gesetz im Jahre 1606, das wissen wir anhand der Schrift, und diese Jahre können wir da feststellen. Und das sagen uns auch viele andere Quellen. Wir haben Quellen, ich nenne es mal der prämasoretische Text. Der hält fest, dass es 215 Jahre waren. Die jüdische Weltchronik Seder Olam Rada hält fest, dass es 400 Jahre waren von dem Augenblick an, wo Isaac bestätigt wurde als Sohn Abrahams bis zu dem Auszug Israels 400 Jahre. Also das war von 2006 bis 1606 vor Christi, auch das stimmt überein. Und die chronologischen Studien, wer sich die Mühe macht und das nachforschen möchte, werden auch dieselbe Zahl nennen. Im deutschsprachigen Raum, habe ich gesehen, ist Roger Libby zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Wir haben hier und da mal eine kleine Differenz gehabt, aber im Großen und Ganzen sind wir zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Und vor Jahren, als ich hier war, habe ich noch den Alexander von Stein besucht, bevor er nach Portugal gezogen ist. Und da haben wir auch darüber gesprochen. Dann sagte du Kurt, ich habe auch mich beschäftigt mit der Chronologie. Ach so, sage ich. Ja, willst du mal meine Ergebnisse sehen? Dann hat er mir einen Stick mitgegeben. Und er kam auch zu dem gleichen Ergebnis. Und immer mehr wird heute das deutlich, dass die Bibel doch diese Zahl nennt. So, die Hyksos, habe ich gesagt, das sind semitische Nomaden, die nicht zu verwechseln sind mit dem Volk Israel. Die sind in Ägypten eingewandert, haben vieles mitgebracht, was die Pferde betrifft. Die Ägypter waren überhaupt nicht so fit mit Pferden und so. Das haben die mitgebracht mit Schiffen. Die haben eine eigene Technik gehabt. Die kamen also da Phönizien rauf, bis Sidon haben die gewohnt und auf der anderen Seite, da wo die Moabiter waren. Also wir sehen hier an den Hand der Namen, hat man das festgestellt, hurritische Namen zeigen, dass es sich um Kanaaniter handelte, Einwohner Kanaans, nördlich bis Sidon, Horiter, südlich des Toten Meeres, Gebiet der Moabiter und Edomiter. Ich habe das mit Absicht festgehalten und ich werde euch gleich zeigen, warum. Das war diese 15. Dynastie der Hyksos. Und wir sehen hier eine Karte, wo wir merken, dass Ägypten geteilt war in Oberägypten und in Unterägypten. Also die Ägypter haben sich zurückgezogen, als die Hyksos kamen, in den Süden, nach Oberägypten hier. Und die Hyksos haben diesen Bereich eingenommen und haben da geherrscht. Und das erklärt auch, warum zum Beispiel einige Jahre, nachdem Josef gestorben war, wir denken immer, das war lange her, dass die sich nicht mehr erinnern können, wer Josef war. Nein, die konnten sich deshalb nicht orientieren, wer Josef war, weil sie Fremde waren, weil sie vom Ausland kamen. Da wusste keiner von Josef. Und wir sehen hier diese sechs Könige. Und was natürlich interessant ist, entschuldige, dass ich so einen langen Vorspann mache, aber es ist wichtig zum Verständnis. Wir haben hier zwei Tabellen. Die linke Tabelle hier ist nach Thomas Schneider und nach Wolfgang Heck, zwei Ägyptologen, die sehr bekannt sind, Lexikon der Pharaonen und so weiter, die haben diese Zahlen für die Hyksos-Könige. Und wir sehen hier einen Wissenschaftler, also der Thomas hier ist auch ein Jüngerer, hier der Kim Reihold, ist ein amerikanisch-dänischer Wissenschaftler, der in Schweden unterrichtet, in Dänemark unterrichtet und er kommt auf diese Zahlen hier drüben. Also differiert so circa um 70 Jahren und ich zeige euch auch, warum das differiert und wie das zustande kam. Aber was interessant ist, dieser Mann, dieser Kim, hat den letzten Hyksos-König, Kamudi, datiert von 1617 bis 1606. Und das passt sehr gut. Ich habe den mal angeschrieben, weil ich wissen wollte, wie er auf die Zahlen gekommen ist und wir wollten uns treffen, das hat leider nicht geklappt. Aber so viel habe ich gesehen, dass er kein Christ ist. Er hat diese Zahlen und hat aber nichts damit zu tun mit dem Auszug. Nur, dass dieser Pharao Kamudi, dieser letzte Pharao, in dem Jahr gestorben ist, wo das Volk ausgezogen ist, ist ja schon bemerkenswert. Hier Kamudi in Unterägypten und hier in Oberägypten regierte zu dieser Zeit der Pharao Amoses I. Und über den kann man auch eine Menge nachlesen. Er war der Pharao der Wiedervereinigung. Sie hatten ja unter Ägypten verloren, haben sich zurückgezogen nach Oberägypten und unter diesem Pharao Amoses fand die Wiedervereinigung statt. Und zwar nach Quellen, die man gefunden hat, bei Ausgrabungen im 18. Regierungsjahr Amoses des Ersten. Also der Amose hat 1623 seine Regierung angetreten und im 18. Jahr war 1606. Und das war gleichzeitig das 11. Jahr des Hyksos König Kamudi. Auch das stimmt überein. Das 11. Jahr war das 16. Jahr 1606. Was ich sagen wollte, wir können also mit Sicherheit sagen, welche Pharaonen zu dieser Zeit, wo das Volk Israel da war, regiert hat. Das ist noch nicht lange her, dass wir das so genau bestimmen können. Und dieser Unterschied zwischen den Jahreszahlen, so circa 70 Jahre, entsteht dadurch, vielleicht vorher noch eine Bibelstelle, die auch noch aufschlussreich ist, nämlich 2. Mose 15, Vers 14, da heißt es, die Völker hörten es, sie bebten, Angst ergriff die Bewohner Philisteas, und da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die starken Moabs, und sie ergriff Beben, alle Bewohner Kanaans verzagten. Wir kennen diese Bibelstelle aus dem Lied Mose nach dem Durchzug, und wir haben das wahrscheinlich immer so prophetisch gedeutet, die sind ausgezogen, aber die anderen, die wussten ja noch gar nicht, die waren ja noch lange nicht angekommen da oben, dass die bebten und dass die zitterten. Aber wenn die Hyksos zu dieser Zeit regiert hatten, dann waren das gerade diejenigen, die Einwohner, die aus Kanaan kamen. Die Fürsten Edoms, die starken Moabs, wo wir gesehen haben, dass die aus diesem Gebiet kamen. Und so kann sich diese Bibelstelle nicht ausschließlich prophetisch auf das Kommende beziehen, sondern wirklich in der Tat, als Israel ausgezogen ist und als der Untergang von unter Ägypten besiegelt war. Die Differenz von den Jahreszahlen stammt aus einer Stele, der Sturmstele, zur Zeit Amoses des Ersten, das ist der Pharao, der gerade in Oberägypten regierte, und da steht drauf in 40 Zeilen, es gab ein unaufhörliches Stürmen. Der Sturm war so stark, dass das Anzünden von Fackeln nicht mehr gelang. Und die Schreie der Menschen, die waren durch das Tosen der Stürme nicht mehr richtig wahrzunehmen. Und es steht da drauf von großen, verdunkelten Wolkenbänken sowie von heftigen Regengüssen und verheerenden Überschwemmungen. Und diese Inschrift hat man bisher gedeutet, metaphorisch auf das Eindringen der Hyksos. Man hat gesagt, das ist so eine Umschreibung für die Zeit, wo die damals eingedrungen sind. Aber jetzt haben neue Linguistiker, Müller und Rittner, gesagt, dass diese Inschrift aus dieser Stele durchaus auch wörtlich genommen werden kann und dass es sich um ein gewaltiges Naturereignis handelt. Und das ist in der Tat so, dass im Jahr 1600, die Wissenschaft sagt nicht genau 1606, aber um 1600, da haben wir die Insel Santorini. Elena, kennst du die? Wo ist der Elena? Die ist gar nicht da. Santorini, war es aber noch nicht da, okay. Also so sieht es da aus. Und da war ein Vulkan, der damals ausgebrochen ist. Hier sieht man die Caldera, also die Wanne, die dafür entstanden ist. Das hat alles auseinandergesprengt. Eine Riesenexplosion. Eine Riesenkatastrophe. Flutwelle und so weiter, die da stattgefunden hat. 1600 vor Christi. Wenn wir uns das ansehen, und die Berichte lesen, in der Science zum Beispiel steht geschrieben, der Vulkanausbruch von Santorini war einer der größten Katastrophen der europäischen Bronzezeit. Die explosive Eruption von 1600 vor Christi zerriss die griechische Insel Thera und hüllte weite Teile des östlichen Mittelmeers in Asche und Rauch. Die Folgen dieser Katastrophe trugen wahrscheinlich zum Ende der Minoer. Das war die erste bekannte Hochkultur in Europa, zu deren Ende bei. Geologische Funde auf Kreta, an der Westküste der Türkei und sogar in Israel sprechen dafür, dass der Ausbruch damals auch einen Tsunami auslöste. An der Nordküste von Kreta soll die Flutwelle mindestens 9 Meter Höhe erreicht haben. Und dann gibt es andere Berichte auch vom NDR und so weiter, die das bestätigen, die das noch deutlicher ausführen. Also diese Katastrophe gab es. Viele sagen dann, ja, das, was die Ägypter und die Israeliten erlebt haben bei den 10 Plagen, das passt ja gut da rein, die Finsternis und so weiter. Ja, ich meine, wir haben das nicht notwendig, dass wir Naturereignisse deuten auf die Plagen. Gott hat die Plagen auch so geschickt, ohne dass er dafür Naturereignisse benutzen möchte. Ist auch nicht relevant für die Datierung, aber es erklärt, dass wenn das gewesen ist, dass das um circa 70 Jahre vorher war und dass sich die Zahlen verschieben. Und das sind die Zahlen, die hier rechts aufgeführt sind von Kim Reihold. So, und jetzt gehen wir in die Wüste. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe wird frohlocken. Wenn wir Wüste lesen, dann denken wir immer an die Sandwüste, an die Sahara, aber das ist bei weitem nicht so. Es gibt viele Bereiche, die einfach Dessert sind, aber wo Akazien wachsen, wo im Frühjahr zum Beispiel, wenn es Regenzeit ist, sogar grün und blüht. Also stellen wir uns Wüste nicht als Sandwüste vor. Interessant ist, dieser Vers, die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover hat eine Karte rausgebracht mit Reserven, unter anderem auch mit Wasserreserven. Und die haben festgestellt, dass unter der Sahara so viel Wasser sich befindet, so viel Wasser, dass wir die ganze Welt 200 Jahre damit versorgen könnten. Könnt ihr nachlesen in dem Bericht, der da veröffentlicht wurde, von Hannover. Also 800.000 Kubikkilometer, das ist der weltweite Wasserverbrauch für 200 Jahre. Und das wird blühen, das wird auch, ich habe auch nicht nötig, die Wasserreserven zu benutzen, es wird auch so blühen, aber wir können uns das noch viel besser vorstellen. Es ist alles vorhanden, es ist alles bereit und der Herr wird zur rechten Zeit alles zusammenführen und es wird genauso eintreffen und auch diese Wüste wird blühen. Jetzt, wenn wir uns in unseren Bibeln die Karten anschauen, wie die Wüstenreise verlaufen ist, so sieht man, dass jeder irgendwie die gleiche Zeichnung hat. Man fragt sich dann, haben die das abgemalt oder wie kommen die da drauf? Man findet nirgends eine Erklärung, das wird einfach so übernommen und so gezeichnet. Und selbst in den Bereichen der Brüder, die ja eigentlich sehr zuverlässige Quellen immer suchen und bewahren und halten, hier Gerrit Setzer und Lessmann in studium.de, auch dieselbe Route. Und jetzt zum ersten Mal finden wir in dieser induktiven Studienbibel eine Karte, die ganz anders aussieht. Die sieht so aus. Und wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen. Und es ist gut, dass wir mal was Neues haben und darüber nachdenken, ja, was ist denn jetzt, was kann denn jetzt richtig sein? Ist ja keine Wahrheit, die, sage ich mal, lebensnotwendig ist, aber sie erklärt viele Anwendungen für unser persönliches Glaubensleben wesentlich besser, wie wir sehen werden, wenn wir dieser Karte und dieser Route folgen. Also, wir sehen hier den Berg Sinai, herkömmlich. Könnt ihr den Kurs auch sehen? Ja. Das ist herkömmlich. Und 130 Kilometer Luftlinie ist der Berg Sinai in Arabien. Also wir sprechen hier von 130 Kilometern Differenz. Und die Frage ist, wo ist das Volk hingezogen? Das wollen wir jetzt wissen. Hier, Sinai in Ägypten, versus Sinai in Arabien. Einmal hier und einmal hier. Dazu müssen wir uns natürlich einige Fragen stellen. Und wir wissen, wie groß das Volk ungefähr war, als es auszog. 2 bis 2,5 Millionen, ich schätze, dass letztere Zahl richtiger ist. Ein 2,5 Millionen Volk kann sich eigentlich unmöglich 40 Jahre lang auf einer Fläche von 60.000 Quadratkilometer aufhalten, ohne Spuren zu hinterlassen. 60.000 Quadratkilometer, das ist nicht sehr groß. Sogar Österreich ist größer. Und wenn ein Volk sich 40 Jahre da aufhält und wir finden keine wesentlichen Spuren, muss man sich fragen, warum finden wir da keine Spuren? So viele haben gesucht und nichts gefunden. Weshalb finden wir auf der Sinai-Halbinsel so gut wie keine Hinweise ihres 40-jährigen Aufenthalts? Wo sind die ganzen Gräber der vielen Toten? Wir haben 3000 Tote am Sinai. Wir haben 14.700 Tote der Plage in 4. Mose 17. 24.000 Tote in Sittim. Und dann die Toten von Kades, von Taberna, die Toten der großen Niederlage Kibrot-Hattawa in 4. Mose 11. Und dann die rund 600.000 in der Wüste Gefallenen. Das sind ja eine Menge Leute. Warum finden wir keine Spuren? Und dann sagen uns Wissenschaftler, ja, die waren damals schon so, dass sie sehr nachhaltige Dinge gehabt haben. Das ist alles aufgelöst. Okay, vielleicht. Nur die Knochen waren bestimmt nicht nachhaltig. Wir müssen also zumindest Gebeine finden. Findet man nicht. Hier seht ihr Österreich. Ich mache jetzt etwas, was ich nicht machen darf, aber ich mache es trotzdem. Ich schneide ein Stück weg. Tirol und Vorarlberg ist jetzt weg. Jetzt haben wir nur mehr ein paar Bundesländer hier. Das sind 60.000 Quadratkilometer. Und jetzt stellen wir uns mal vor, eine Menge von 2,5 Millionen Menschen bewegt sich in diesem Raum 40 Jahre lang und es wird nichts gefunden. Sehr unwahrscheinlich. So, machen wir das wieder dran, damit die Österreicher damit keinen Ärger kriegen. Ja, übrigens, hier unten, da sind wir jetzt zu Hause. Also, wer uns mal besuchen möchte, herzlich willkommen. Das sind die Nachbargemeinden in Kleisdorf und in Eisenstadt. Also im Burgenland gibt es jetzt 2 Gemeinden. Wir lesen in 2. Mose 12, Vers 37, so zogen die Kinder Israel aus von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Mann Fußvolk, ungerechnet die Frauen und die Kinder. Dann später in 4. Mose 1 wird uns das genau aufgelistet, ungefähr 600.000 Mann, sind dann genau 603.550 Mann gewesen. Von allen, die gezählt wurden, lesen wir in 2. Mose 38, von 20 Jahren und darüber 603.550 Mann. Jetzt muss man sich vorstellen, das waren die wehrfähigen Männer, sagen wir mal 400.000 Söhne, 203.000 und ein paar die Väter. Aber da waren ja auch noch Opas, die nicht mehr wehrfähig waren, die wir dazu zählen müssen. Ich habe mal hier 151.000 Opas gerechnet. Dann haben wir an Männern so rund 754.000. Die haben auch alle Frauen gehabt, Ehefrauen, Mütter und die Omis natürlich auch nochmal. Haben wir nochmal die Summe von 754.000. Dann lesen wir, die Leviten wurden extra gezählt, das waren 22.000. Und die größte Menge Jugendliche unter 20 Jahren und ledige Frauen um die 800.000. Und dann erfahren wir, dass es auch ein Mischvolk gab von 10%, also 230.000 Leute Mischvolk. Und wir kommen dann, wenn wir das zusammenzählen, auf eine Gesamtsumme von 2,5 Millionen. Und das ist sehr real. Nun sagen viele, ja, wenn du sagst, oder wenn die Bibel sagt, ich sage das ja nicht, wenn die Bibel wirklich sagt, dass Israel nur 230 Jahre und nicht 215 Jahre und nicht 430 Jahre in Ägypten war, dann ist unmöglich, dass aus 70, 72 Leuten ein Volk von 2,5 Millionen entsteht. Ja, das denke ich mir so schnell, aber es gibt auch Bevölkerungswachstumsratenrechner Und nach so einem Wachstumsratenrechner wäre das eine Bevölkerungszuwachs von 4,9%. Und das ist nicht ungewöhnlich. Das hatten wir noch vor kurzem in afrikanischen Staaten. Und auch heute können wir sehen, zum Beispiel in Niger sind es 3,7, aber vor kurzem haben wir auch noch Staaten gefunden mit 4,9% Zuwachs. Also eine Wachstumsrate von 4,9% während 230 Jahren ist durchaus möglich, dass ein so großes Volk entsteht. Kann jeder nachvollziehen. Weshalb haben wir geändert? Finden wir auf der Sinai-Halbinsel so gut wie keine Hinweise. Wo sind die Gräber der vielen Toten? Und da fragen wir uns natürlich, erfüllt die Sinai-Theorie in Ägypten alle topografischen Gegebenheiten, die wir in der Bibel finden? Die Örter können wir nicht mehr nachvollziehen. Die sind geschliffen worden, gibt es nicht mehr. Neue Orte sind darüber gebaut worden, die Namen sind verändert. Das bringt uns nicht weiter. Aber die topografischen Bemerkungen, die die Schrift macht, die sollten wir beachten. Und passen die, treffen die zu auf diese Sinai-Theorie? Und dann die größte Frage, über die ich mit euch mal nachdenken möchte. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir diese Theorie übernommen haben, dass der Berg Sinai auf der Sinai-Halbinsel lag? Und da müssen wir uns eingestehen, ich habe das viel zu früh übernommen, habe das nicht geprüft und ich war erschrocken, was die Hintergründe sind, die zu dieser Theorie geführt haben. Ich zeige das kurz. Kaiser Decius regierte 249 bis 251 und hatte während dieser Zeit einen Erlass für Ägypten auch erlassen, dass einmal im Jahr jeder anbeten muss, den Kaiser anbeten muss. Und das war sehr streng kontrolliert. Wir erinnern uns an die Corona-Zeit. Da muss es so einen Wisch haben und da möglichst nachweisen, ja, okay, der hat da geopfert, da kriegt er seinen Wisch, eine Bestätigung, er hat geopfert vor 6 Monaten, 8 Monaten und wenn er aufgehalten wurde, muss er den Herd sein. Und wenn nicht, war er fällig. Das ist also ein Dekret, das dieser Kaiser erlassen hat. Und da sind viele weggezogen aus Zentralägypten, dieses allgemeine Opfergebot aufkam. Und sind auf die Sinai-Halbinsel, in den hohen Bergen, da wo halt heute der Sinai-Berg vermutet wird. Dort haben die sich angesiedelt. Nun, das war aber noch Ägypten. Wenn man sieht, die Ägypter haben Erz gewonnen aus der Sinai-Halbinsel. Die Sinai-Halbinsel war ägyptisches Land noch. Das heißt, dass das Volk Israel, wenn sie da auf diesem Berg gewesen wären, immer noch in Ägypten gewesen wären. Und da haben sich diese Leute zusammengeschlossen, manche zu Mönchsgemeinschaften. Und dann kam eine Frau, die Mutter von Kaiser Konstantin, Flavia Julia Helene, 250 bis 330 nach Christi. Der Konstantin hat ihr einen Job gegeben, der ihrer Meinung nach gut zu ihr gepasst hat. Sie hatte die Verantwortung für die Schatzkammer und sie sollte Reliquien suchen und die Schatzkammer damit füllen. Und sie war angeblich bekannt, dass sie so Eingebungen hatte und feststellen konnte, ob das ein echtes Reliquien ist oder nicht. Und diese Frau ist aufgrund ihrer Fähigkeiten dann zu diesen Mönchen darunter. Die Mönchen, die sind vielleicht dahin und haben gedacht, oh, damals, als Mose da rausgezogen ist, hat er sich vielleicht da niedergelassen. Wo wir jetzt sind, ist ja ein nachvollziehbarer Gedanke, auch wenn er nicht richtig ist, schön darüber nachzudenken. Und Helene hat das erfahren und musste das sofort feststellen. Sie ging also zu den Mönchen runter, die Mönche besucht. Und die Mönche haben ihr dann gezeigt, einen Dornbusch und haben gesagt, ja, das könnte doch gut der brennende Dornbusch gewesen sein. Und sie hat ihre Fähigkeiten, ihre spirituellen Fähigkeiten genutzt und tatsächlich festgestellt, das ist der brennende Dornbusch von Mose. Also dank ihrer vermeintlichen Gaben durch psychische Kräfte hat sie das festgestellt. Und sie hat dann an der Stelle einen Turm gebaut, dass diese Leute, die da abgehauen sind, in Sicherheit sind vor den Beduinen. Und später wurde eine Kapelle da gebaut, wo dieser Strauch war. Und ein Kaiser Justinus hat dann später sich ein paar Pluspunkte verdienen wollen bei Gott und hat aus dieser Kapelle dann ein Kloster entstehen lassen. So entstand das Katharinenkloster. Aber es ist interessant festzustellen, was sie noch alles hatte. Veranlasst durch einen Traum ist diese Frau nach Jerusalem gereist, um das Kreuz Jesu zu finden. Also mir fällt auch viel ein, aber sowas würde mir überhaupt nicht einfallen. Ne? Dann lässt sie den Leviten Simon in einem trockenen Brunnen braten, reinsperren, weil sie wollte, dass er ihr sagt, wo kann ich das Kreuz Jesu finden. Der arme Kerl wusste das überhaupt nicht, konnte gar nichts dazu sagen, aber es gab einen anderen, einen Bischof Makarios, und der hat ihr erzählt, dass das Grab Jesu unter dem Tempel, den Hadrian errichtet hat, unter dem Tempel liegen würde. Dann haben sie das freigelegt und tatsächlich hat sie da Holzreste gefunden, wo das Grab gewesen sein sollte, und hat aufgrund ihrer Fähigkeiten festgestellt, ja, das sind Holzsplitter von dem Kreuz Christi. Diese Splitter gibt es heute noch. In Konstantin ist so ein Splitter, in Jerusalem und im Vatikan ist er ausgestellt. Dann hat sie drei Nägel gefunden, mit denen Jesus Christus gekreuzigt wurde. Auch auf ihre spiritistischen Fähigkeiten. Die sind zu sehen im Bamberger Dom hier in Deutschland. In der Schatzkammer in Wien haben wir auch einen so einen Nagel. Und in der Kirche Santa Croce in Rom. Dann hat sie die Grabeskirche über dem freigelegten Grab erbauen lassen und die Geburtskirche angeblich auf dem Ölberg, der Eloa Kirche. Weitere Reliquienfunde, nur damit wir mal uns überlegen, womit wir es da zu tun haben. Sie hat gefunden, angeblich, die Aufschrift des Kreuzes des Pilatus, die er schreiben hat lassen. Sie hat gefunden, die Dornenkrone Jesu, ausgestellt in der Kirche in Frankreich, in Notre Dame. Wenn sie da nicht verbrannt ist, sie hat jetzt gebrannt vor einigen Jahren. Dann hat sie gefunden, den Knochen des Fingers von Thomas, den er in die Wunde des Herrn gelegt hat. Dann hat sie gefunden, den Schleier Marias, die Sandalen des Apostels Andreas, die Gebeine der heiligen drei Könige und so weiter. Also nur mal, damit wir sehen, womit wir es da zu tun haben, was der Hintergrund ist, warum dieser Ort dorthin verlegt wurde. Ich habe schon gesagt, Kaiser Justinian hat dann seine Pluspunkte bei Gott haben wollen und hat dann dieses Kloster erbauen lassen. Auf dem Berg hat man Knochen gefunden, weibliche Knochen, und dann hat man natürlich sofort gewusst, das sind die Knochen von der heiligen Katharina. Und deshalb hat man das Kloster Katharinenkloster genannt. Dann war ein Besuch von Mohammed in dem entstandenen Kloster. Und Mohammed hat zugesichert, dass ewige Freundschaft sein wird. Und kein Muslim wird jemals diesen Ort angreifen oder zerstören. Daraufhin hat man gesagt, okay, dann bauen wir auch eine Moschee. Deshalb gibt es in dem Kloster bis heute eine Moschee mit Minarette und allem drum und dran. Also, so sieht das aus heute. Wenn man reingeht, ich war noch nicht drinnen, aber ich habe mir erzählen lassen von denen, die drinnen sind, dann sieht man hier den brennenden Dornbusch. Da hinten hat er leider nicht fotografiert, ist der Feuerlöscher für alle Fälle. Das soll der Berg Sinai sein. Und wenn wir die Beschreibungen lesen, die auf dem Berg Sinai die Schrift uns gibt, egal ob das von der Höhle ist, in der Elia war, ob das der Wasserstrom ist, der da runterläuft, nichts von all dem ist da zu finden. Wir werden das gleich noch besser sehen. So, jetzt habe ich hier Leute, die die eine Theorie vertreten und Leute, die die andere Theorie vertreten. Auf der rechten Seite sehen wir da die ersten, die Anachoreten, die Einsiedler, die da hingezogen sind, die das glaubten. Dann kommt gleich der Archäologe oder Ägyptologe Karl Hoffmann, James Karl Hoffmann. Er ist in Ägypten groß geworden, hat, glaube ich, bis zu seinem 16. Lebensjahr da gewohnt. Und hat viele Ausgrabungen gemacht zwischen 1990 und 2008. War damit beschäftigt, die Grenzen Ägyptens zu suchen, zu finden und hat sehr viele Werke geschrieben, hat auch 9 Jahre lang nach Belegen gesucht, dass das Volk Israel sich auf der Sinai-Halbinsel aufgehalten hat, hat aber keine wesentlichen Belege gefunden. Aber er ist heute einer der engsten Verfechter der Sinai-Theorie. Er richtet sich also richtig auf, wenn da mal einer anders denkt. Da kann er sich wirklich eifern. Und ihm nachfolgt gleich Alexander Schick. Alexander Schick kennen wir wahrscheinlich, ein Wissenschaftspublizist, Fachmann für alte Bibeln. Er arbeitet sehr viel mit Hoffmann zusammen und vertritt deshalb auch seine Meinung, seine Spezialgebiete in Schriftrollen im Toten Meer. Also die beiden eng vereint im Kampf gegen die Arabientheorie. Reinhard Juncker, ebenfalls bekannt von Wort Wissen, hat Bio studiert und Mathe, hat dann nach seinem Referendariat den Schuldienst nicht übernehmen können und ist, ich glaube, nach Belgien, nach Leuven gegangen, hat dort dann studiert und ist dann Geschäftsführer geworden von Wort und Wissen. Nun haben Wort und Wissen bestimmt eine gute Arbeit gemacht, viele gute Artikel geschrieben, aber auch bei Wort und Wissen wird nur mit Wasser gekocht und ich persönlich kenne Bernhard Keil sehr gut, wir sind befreundet und er hat mit ihm zusammengearbeitet und hat mir so manches erzählt, was halt da auch schiefgelaufen ist. Gordon Franz, er unterrichtet in Amerika biblische Geschichte, also alles Männer, die strikt gegen die Theorie von Arabien sind. Auf der anderen Seite haben wir Männer, die für diese Theorie sind. Ganz am Anfang einen gewissen Charles Tillston Blake oder Bake. Er war britischer Afrikaforscher, hat die Niagara, die Nilquellen erforscht und zuletzt in seinem Leben ist er auch nach Arabien gekommen, hat den Sinai, die Berge dort erforscht, erkundet und hat eine Abhandlung geschrieben über den Sinai in Arabien, ist aber dann frühzeitig gestorben, heimgegangen, kann man sagen. Er war sehr angefochten, weil er ein Verfechter war, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass man die Bibel wortwörtlich nehmen muss, hat sich dafür sehr viele Feinde eingehamst, sehr gelitten und als er gestorben ist, hat seine Frau die Unterlagen, die er damals geschrieben hat, posthum veröffentlicht und die kann man nachlesen. Alois Musil, damit ich auch mal einen Österreicher hier habe, Alois Musil aus der österreichisch-ungarischen Monarchie, ein Kenner, ein Arabienkenner, einer, der sich wirklich um das Volk gemischt hat, der die Sprachen kannte, der sehr viele wertvolle Aufzeichnungen gemacht hat, nach denen sich heute noch viele Wissenschaftler richten. Dann haben wir Lennart Möller aus der jüngeren Zeit, ein schwedischer Wissenschaftler, der am Karolinska-Institut gearbeitet hat. Das ist das Institut, das jährlich den Nobelpreis vergibt. Und er hat neben seinen Arbeiten auch Hobbys gehabt. Und eine der Hobbys war Archäologie. Er ist selber dahin gereist nach Arabien und hat selber geforscht, hat selber Bilder gemacht, hat die Bilder mitgebracht und ist überzeugt, dass das dort stattgefunden hat. Es gibt ein interessantes Buch, leider ist das vergriffen, wo er das alles veröffentlicht hat. Dann ist Ryan Mauro, Ein bekannter internationaler Sicherheitsanalyst, der hat für Fox gearbeitet und für Fox News und für CNN, ein Experte Terrorismusforschung. Und auch er ist darunter und hat in einer Zeit, wo das noch verboten war, wir müssen wissen, bis 2020 dürfte niemand dahin. Erst nach Corona haben die Araber den Bereich geöffnet, aber vorher sind die alle illegal da gewesen. Und auch dieser Mann, und der hat einige Videos da gedreht, sein berühmtestes Video kann man bei YouTube sehen, 8 Millionen Mal geklickt, wo man sieht, wie die Araber ihn verfolgt haben, wie sie auf das Auto geschossen haben, also wilde Dinge, die er da erlebt hat. Und ganz unten Sung Hak Kim, das war ein Arzt, der den Prinzen versorgt hat, und der konnte sich da frei bewegen und hat schon ziemlich früh sehr viele Bilder gemacht, die er dort aufgenommen hat in der Gegend. Nun, die Vorgeschichte, damit wir uns klar werden, wo wir dieses Gebiet suchen müssen. 2. Mose 2, Vers 15, da heißt es, und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose zu töten. Und Mose floh vor dem Pharao und ging nach Midian, weilte oder verbrachte seine Zeit in Midian. Das wird in Apostelgeschichte 7 und in 2. Mose 7 erklärt. Nun haben wir hier eine Aufzeichnung von Kapitän Richard Francis Burton, ein Mann, der für geografische Karten gearbeitet hat, also ein ganz bekannter Mann eigentlich, die sich damals schon gefragt haben, wo liegt Midian eigentlich? Und er hat Midian damals schon mit den Karten platziert zwischen dem 29. Grad und dem 27. Grad, Breitengrad. Er hat gesagt, Midian ist hier, Midian liegt hier. Das belegen auch viele Karten, viele alte Karten. Midian oder Madian, wie es hier eingetragen ist, an dieser Stelle. Das belegen auch manche Firmen, die es heute noch gibt, Midian Company und so weiter, die da heute auftauchen. Nun, aber auch die Bibel sagt da Klares drüber, nämlich in 1. Mose 25, Vers 1. Und sie, nämlich die Nebenfrau, Ketura, gebar ihm, nämlich Abraham, Midian. Das war ein Sohn Abrahams. Und dann heißt es, er ließ sie wegziehen nach Osten, in das Land des Ostens. Und in Kapitel 25, Vers 18 heißt es, sie wohnten von Havilah, das ist am Persischen Golf, bis Sur, das ist hier die Wüste Sur, bis Sur, das vor Ägypten liegt. Also in diesem Gebiet siedelte Midian, der Nachkomme Abrahams. Das wird uns in der Schrift auch belegt. Nun, der schnellste Weg, wir müssen uns vorstellen, Mose ist ja geflohen vor dem Pharao und er wird sich nicht irgendwo verlaufen in der Prärie, sondern er nahm einen bekannten, einen schnellen Weg, nämlich den bekannten Fernhandelsreiseweg zwischen Arabien und Ägypten. Und da heißt es, dieser Fernhandelsweg, der Arabien verband, direkt hinter der Grenze Ägyptens und dem Roten Meer, nach der Wüste Eta, liegt Midian in Arabien. Und deshalb wurde dieser Weg auch genannt, der Weg der Wüste des Ende des Meeres, so wird er in der Schrift bezeichnet. Gott führte sie nicht durch das Land der Philister, später das Volk, sondern auf Hebräisch Derek Midbar Yom Suf. Also auf dem Weg der Wüste des Schilfmeers. Und dann ließ er sie vorher abbiegen. Und es ist klar, dass das Volk denselben Weg gegangen ist, den Mose schon vorher gegangen ist. Mose war ja schon vorher unterwegs nach Midian. Und sie hatten diesen Weg eingeschlagen bis zum Meer. Und dann hat Gott plötzlich gesagt, halt, stopp hier jetzt nicht mehr so, wie du gegangen bist. Lass das Volk abdrehen. Und sie mussten nach Süden ziehen. Wir werden das auch noch sehen. Abbiegen. Das ist dieser Fernhandelsweg von Ägypten nach Tabuk, nach Arabien, der bekannt war, der heute noch bekannt ist, der heute noch genutzt wird. Und es ist schön festzustellen, davon habe ich profitiert während meiner Zeit in der Armee, dass die Routen, die die Alten gegangen sind, die die Alten benutzt haben, sind nicht unterschiedlich zu den Straßen, die man heute baut. Die haben damals genau die Route gewusst und man hat keine neuen Straßen erfunden, sondern man hat die Straßen nur ausgebaut und deshalb kann man die heute auch gut nachvollziehen. Hier sieht man einen Fund, wo auf Ägypten hingewiesen wird, aus Taima hier, dass der Weg nach Ägypten geht. Das ist also der orientalische Fernhandelsweg. Und wenn wir hier schauen, bei dem Golf von Aqaba, bei dem Ende, geht es weiter. Und die erste größere Stadt hieß Quraya. Quraya ist immer noch eine Stadt, die jetzt ausgegraben wird, gerade von einem arabischen Team in Verbindung mit einem österreichischen Team, und die das alles freilegen. Und die haben eine riesen Tempelanlage freigelegt. Und das passt sehr gut überein mit dem, dass der Schwiegervater von Mose ja ein Priester war. Tempel sind da sehr selten in der Gegend, aber da ist ein Tempel. Das heißt also, wenn ich Mose gewesen wäre, wäre ich auch diese Straße gegangen und hätte ich auch stationiert oder mich aufgehalten in Quraya. Warum? Weil da die Karawanen dauernd hin und her gezogen sind. Und da erfahre ich, lebt der Pharao noch da oben, was passiert da oben, wie geht's da oben und so weiter. Er war so hier im direkten Kontakt. Hier haben wir so eine Karte von der Deutschen Bibelgesellschaft, die zeigt die alten Fernreisewege, Fernreisehandelswege. Und da ist dieser Weg auch drinnen verzeichnet. Nun, am Schilfmeer ist natürlich ein Ausdruck, der irreführend ist, weil dort, an dieser Gegend hier, gibt es kein Schilf. Deshalb müssen wir uns fragen, und das sind ja die Argumente der anderen Seite, die sagen, das kann nur da oben gewesen sein, hier gibt es Schilfmeer. Da gibt es zwar kein Meer, aber es gibt Schilf, es gibt Seen, wir werden das gleich sehen. Aber dieser Ausdruck Schilfmeer, Yam Suf, kann auch was anderes bedeuten. Die Selbstlaute im Hebräischen sind ja verloren gegangen, erst die Masoreten haben die wieder eingefügt. Und man kann sagen, was hat das eigentlich wirklich geheißen? Hat das Yam Suf geheißen? Dann wäre es Schilfmeer oder Binsenmeer. Oder hat es Yam Sof geheißen? Mit einem O ausgesprochen? Dann würde es heißen Meer des Endes. Oder Sufa, Yam Sufa, dann wäre es Meer des Sturmes. Nun, wir denken, dass es die Bedeutung von Yam Sof hat, Meer des Endes, weil das Rote Meer hier und hier enden. Das Meer des Ende. So sehen wir also diesen Weg. Wir sehen, wo Mose stationiert hat, in Quraya. Und hier ist der Sinai. Und wenn wir Quraya, was sie bisher ausgegraben haben, die haben sehr viele Töpfereien gemacht, die midianitischen Töpfereien sind sehr bekannt und sehr begehrt. Und man grabt da unheimlich viel gerade aus. Aber was für uns wichtig ist, ist, dass auf diesem Oriental, das ist die antike Siedlung von Quraya, heute sehr verschüttet, früher ein sehr fruchtbares Gebiet. Die Wüsten rundherum wurden benannt nach den Wasserläufen. Also man fragt sich, wieso wissen die, dass die Wüste hier angefangen hat und die Wüste hier zu Ende ist? Das wussten die ganz genau, weil jeder Berg, jedes Gebirge einen anderen Wasserlauf hatte und danach wurden die Wüsten festgelegt. Das sind die Überreste einer Lehmziegensiedlung in der Wüste Sin. Und so sieht das aus. Und hier stehen gerade die Österreicher und graben. Gemeinsam mit den Arabern. Also, wir sehen, die Vorgeschichte ist, dass Gott Mose da bereits hingeführt hat. Und wir sehen, auf welchem Weg, nicht auf dem Weg durch das Land der Philister, woanders hin, sondern auf dem Weg der Wüste des Schilfmeers beziehungsweise des Meers des Endes, wenn wir das so übersetzen. Und da ließ er sie abbiegen. Und das Ziel war der Berg Gottes im Lande Midian, wo Gott Mose im Dornbusch erschien und ihm sagte, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und das war in Midian, ja. Dann heißt es, Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Also er war hier in Kuraya, er weidete die Herde des Schwiegervaters und er trieb die Herde des Schwiegervaters hinter die Wüste. Hinter die Wüste ist ein geografischer Ausdruck im Hebräischen. Man richtete sich nach der Sonne, vor der Wüste war im Osten, vorher war im Osten, weil da ging die Sonne auf, und hinterher war sie im Westen, also hinter der Wüste, hinten war, wo die Sonne unterging, im Westen. Er trieb also von hier die Herde nach Westen und kam an den Sinai. Und genau da liegt der Berg Sinai. Bis Viertel nach, haben wir gesagt, ne? Ich habe hier eingeblendet, nur damit ihr wisst, wie ich vorgegangen bin, alle Kriterien, auf die man eigentlich achten sollte, wenn man die Wüstenreise nachvollzieht. Da ist der Lagerplatz Etam die Rede. Der liegt am Rande der Wüste. Da ist zu beachten, dass der Lagerplatz auch groß genug sein muss. Ich habe mir ausgerechnet, weil ich mich doch in etwa auskenne mit Lagerplätzen, wie groß der Lagerplatz für ein 2,5 Millionen Volk sein musste mit Vieh. Also wir müssen da schon 5 Quadratkilometer rechnen. Wir brauchen also an den Orten einen Platz, wo 5 Quadratkilometer Platz ist, damit die sich auch da lagern konnten. Und es ist jetzt mühselig, alle die Kriterien einzelnen durchzugehen, aber man kann sich da wirklich gut durchdenken und durchforschen. Ich habe hier die Wüsten eingezeichnet, das ist eine Karte von mir, anhand dessen, was ich in der Schrift gefunden habe. Mit Sicherheit war die Wüste Sur hier. Das ist unumstritten. Die anderen Wüsten sind nicht so festgelegt, wenn man das heute nicht mehr weiß. Ich habe die eingezeichnet nach den Beschreibungen der Bibel. Da war die Wüste Etam hier. Am Rande der Wüste war, als sie von hier kamen, in Etam, wo sie abdrehen sollten, in den Süden. Und durch ein Wadi gingen, durch ein ausgetrocknetes Flussbett und hier an dieser Stelle ankamen, vor dem Meer. Und dieses Wadi muss natürlich, da haben sie ja auch gelagert, 5 Quadratkilometer mindestens groß sein. Und das ist es, wir werden es gleich sehen. 7 Kilometer mal 3 Kilometer groß, 21 Quadratkilometer, gut Platz dafür. Dann muss hier gegenüber die Wüste Sur gelegen haben. Sur heißt Wand und diese Wüste hieß Wand, weil es wie, wenn du hier nach Wien fährst, wenn du von uns aus nach Wien fährst, kommst du an einen Berg, die hohe Wand, an ein Gebirge, da siehst du diese aufsteigende Wand. Und genauso sieht man das hier, wenn man ein Schiff fährt, plötzlich eine hohe Wand, heute wird die genutzt für Werbefläche und so weiter. Das ist also die Wüste Sur. Und die Wüste Edam zieht sich herunter, die Wüste Sin, die Wüste Sinai. Also diese Wüsten habe ich eingezeichnet nach den biblischen Gegebenheiten. Die Richtung steht fest, das Volk zog auf jeden Fall Richtung Südosten. Sie zog nicht nach Norden, sondern nach Südosten. Wie manche behaupten, dass sie erst nach Norden gezogen sind. Manche behaupten, sie sind nach Westen gezogen, in die Sandwüste. Manche meinen Nordosten, das ist der Weg der Philister. Wissen wir, dass es auch nicht war. Sie sind auch nicht nach Süden gezogen. Da hätten sie sich selber blockiert, wären sie gefangen gewesen auf der Insel. Sie sind also nach Südosten gezogen. Und all diese Theorien brauchen wir uns eigentlich nicht anschauen. Da gibt es nur Seen und da gibt es Schilfmeer. Und weil das Schilfmeer manchmal so übersetzt wird und nicht Meer des Endes, denken Sie, das muss hier gewesen sein. Und ich habe halt jetzt mir die Seen angesehen, die sind rund 4 Meter tief. Würde also überhaupt nicht passen zu Stellen wie Jesaja 43, wo der Herr sagt, er gibt einen Weg im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern. In mächtigen Wassern. Und bist du es nicht, der das Meer, die Wasser der großen Flut trockengelegt hat, die Tiefen des Meeres. Das passt nicht zu diesen Seen, weder zu dem Bittersee noch zu den anderen Seen. Und trotzdem sind die verschiedenen Theoretiker unterwegs und sagen halt, kein Internet, brauche ich auch nicht. und sagen halt, ich habe hier die Namen immer beigefügt, ich weiß nicht, wen das interessiert, der kann das sehen. Hier ist der Hoffmeier, der Unger und so weiter, die vertreten die Theorie, dass der Durchzug durch das Rote Meer hier gewesen ist. Die anderen durch den Bittersee, auch unwahrscheinlich. Dann die Brüder im Allgemeinen denken schon, dass es das Rote Meer war und legen den Durchzug hier, wo der Suezkanal ist, also nicht im Golf von Aqaba, sondern im Golf von Suez. Aber ist eigentlich unwahrscheinlich, warum sollten sie hier durchs Rote Meer ziehen, wenn sie hier vorbeiziehen konnten. Und wenn man sich eine Reliefkarte von der Stelle hier ansieht, ist es eigentlich unmöglich, dass das Volk hier durchziehen könnte. Das geht steil runter und das geht steil rauf. Es sind viele Korallen und die hätten gar nicht mit ihren Kindern, mit ihren Wegen da durchziehen können. Also auch unwahrscheinlich. Auch eine Karte vom Bibellesebund, die sagen, dass sie hier durchzogen. Und wir wissen von der Bibel her hier, dass sie, als sie durchgezogen waren, auf der anderen Seite die Wüste Sur sahen und nicht die Wüste Sin. Es macht also keinen Sinn, wenn du hier die Durchquerung angibst, dann bist du in der Wüste Sin. Aber wir wissen, es war in der Wüste Sur und dies mit Sicherheit festzustellen. Also habe ich mich festgelegt auf das Meer des Endes, und zwar auf den Golf von Aqaba. Das macht Sinn, wenn hier Mose schon zuvor durchgezogen ist. Und auch der Hebräerbrief sagt, durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer. Nicht durch irgendeinen See da oben, sondern durchs Rote Meer. Kommen also nur diese beiden Stellen in Frage, was die Brüder sagen, aber was geografisch nicht möglich ist. Und hier der Golf von Aqaba. Hier sehen wir eine Karte noch mit den Grenzen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Hier unten, das ist der Golf von Aqaba. Hier ist die Ebeneser. Schaut heute so aus, wie hier auf dem Bild. Und in Gottes Wort lesen wir, ich werde deine Grenze setzen vom Schilfmeer bis an das Meer der Philister. Also Schilfmeer ist unmöglich hier, sondern es ist hier, das Schilfmeer. Da hat König Salomo auch seine Flotte gehabt. Von da aus ist er Richtung Afrika und so weiter, das Elfenbein, das Gold und so weiter hoch. Gott hat also Zugang zu zwei Meeren gegeben, nämlich hier zum Roten Meer durch den Golf von Aqaba und hier das Meer der Philister, das Mittelmeer. Und vom Bach Ägyptens, der hier fließt, bis zum Euphrat im Norden. Und der König Salomo machte eine Flotte in Esom-Geber, das bei Elot am Ufer des Schilfmeers liegt. Nun, was würde es für einen Sinn machen, wenn König Salomo auf einem ägyptischen See, der 4 Meter tief ist, eine Flotte anlegt? Wo soll er dann hin? Macht eigentlich keinen Sinn. Hier macht es Sinn und wir wissen, wie viele Gewürze und Gold und so weiter da durchgekommen sind. Hier nochmal die Karte. Das wäre der Weg zu Fuß gewesen, den Mose gegangen ist und diesen Weg hier hat das Volk genommen. Dann machen wir jetzt Pause und dann ziehen wir das Rote Meer.